WDR 5. Neugier genügt.
Es ist warm und feucht hier im Wald. Unwillkürlich verlangsamen wir unsere Schritte. Es geht vorbei an meterdicken Baumstämmen, armdicken Lianen, mannshohen Felsbrocken. Irgendwo im Blätterdickicht stößt ein Affe Warnschreie aus. Dann stehen wir vor einem mit groben Bretterzäunen geschützten Gelände, das sich äußerlich kaum vom Wald unterscheidet. Erst beim näheren Hinsehen erkennen wir, dass es sich um einen Gewürzgarten handelt.
Okay, this is the black pepper. Means it's actually getting the pepper actually in the January.
Schauen Sie, hier hängen die grünen Pfefferbeeren in kleinen Trauben. Im Januar werden sie geerntet und in der Sonne getrocknet. Dabei wird die äußere Schale schwarz und runzelig und wir erhalten den wertvollen schwarzen Pfeffer. Entfernen wir die schwarze Schale, kommt das innere weiße Pfefferkorn zum Vorschein. Wir ernten die Körner im grünen Rohzustand. Wenn wir sie voll ausreifen lassen, werden sie rot und verlieren an Aroma. Den roten Pfeffer kann man nicht trocknen und auch nicht lange aufheben.
Red pepper is not good, we are actually using that green pepper for drying.
Der Bauer Basil Vagis, der in T-Shirt und Jeans eher wie ein College-Student wirkt, führt gerne Besucher durch seinen Gewürzgarten. Im Schatten immergrüner Bäume gedeihen hier Zimt, Kardamom, Nelken, Ingwer, Muskatnuss und Pfeffer. Letzterer sei weltweit begehrt und erziele die höchsten Preise, meint der junge Mann. Als Kletterpflanze benötige Pfeffer einen Baum als Stütze. Die Pflege sei aufwendig und eine Pflanze bringe maximal ein Viertelkilo Ertrag pro Jahr, so Vagis. Doch weil die Preise beständig nach oben kletterten, züchteten immer mehr Bauern das scharfe Gewürz.
Die meisten Bauern hier haben viel Land. Sie bauen Pfeffer in großen Plantagen an. Er wird immer beliebter, denn die Preise sind gestiegen. Wir verkaufen unseren Pfeffer an lokale Händler, die ihn an große Firmen und an Exporteure liefern.
Die Fahrt im Auto aus dem Hochland von Kerala zur Küste ist ein kleines Abenteuer. In unzähligen Haarnadelkurven geht es steil bergab durch dichten, immergrünen Regenwald. Alte Baumriesen hüten Geheimnisse von Jahrhunderten. Wilde Bäche stürzen durch steile Schluchten zu Tal. Am Wegesrand lauern Banden von braunen Affen auf Bananen und Kekse, die ihnen Reisende aus dem Auto zuwerfen. Der Dschungel der Western Ghats, einer mehr als 1500 Kilometer langen Bergkette, die sich entlang der gesamten indischen Westküste erstreckt, gilt als einer der artenreichsten Lebensräume der Erde. In entlegenen Regionen halten sich Tiger und Leoparden auf, wilde Elefanten streunen in großen Herden durch den Wald. Die grüne Wildnis beherbergt außerdem wilde Verwandte von Mango, Brotfrucht, Ingwer, Kardamom und anderen Kulturpflanzen. Sie ist die originäre Heimat der Pfefferranke, die eine herausragende Rolle in der Geschichte Keralas spielt. Es dauert nur gute 2 Stunden, bis wir die dicht besiedelte Ebene zu Füßen der Western Ghats durchquert haben und die Hafenstadt Kochi erreichen. Kochi ist die wirtschaftliche Metropole des kleinen Küstenstaates an der Südspitze Indiens. Kochi besitzt den größten Hafen, einen Marinestützpunkt und traditionsreiche Werften. In der auf einer Halbinsel gelegenen Altstadt zeugen Wohnhäuser im Kolonialstil, große Kirchen und eine Synagoge von der bewegten Geschichte der Stadt. In einer Hafenbaracke sitzt Alkesh Madawani, ein schlanker Mit-30er hinter einem Computerbildschirm, und beobachtet die Vorgänge an der Pfefferbörse.
Wir handeln mit Ingwer, Muskatnuss, Pfeffer und anderen Gewürzen. Wir kaufen die Ware direkt von Kleinbauern und exportieren sie nach Singapur, Dubai, Großbritannien und auch nach Deutschland.
Das Geschäft laufe gut und verhelfe ihm zu steigendem Wohlstand, sagt Alkesh Madawani. Im vergangenen Jahrzehnt sei die Nachfrage nach Gewürzen ständig gestiegen. Seine Firma ist ein Familienbetrieb.
Mein Vater baute die Firma auf. Wir sind jetzt seit 35 Jahren im Geschäft. Mein Sohn, der jetzt die 6. Klasse besucht, entwickelt ebenfalls sein Interesse am Gewürzhandel. Wissen Sie, man braucht viel Wissen und Erfahrung in diesem Geschäft. Wenn man es nicht versteht, Qualität oder Feuchtigkeitsgehalt der Ware korrekt zu beurteilen, ist man schnell bankrott.
Der Handel mit Gewürzen, bestimmte über Jahrhunderte das Schicksal des fruchtbaren Küstenstreifens am Südzipfel des indischen Kontinents. Schon in der Antike suchten Händler aus Abessinien und Phönizien die Häfen im heutigen Kerala auf, um Pfeffer, Ingwer und Kardamom zu laden. Im Mittelalter dominierten arabische Kaufleute den Handel, bis der portugiesische Seefahrer Vasco da Gama den Seeweg von Europa nach Indien fand. Fortan konnten die Europäer die enormen Profite im Pfefferhandel selbst einstreichen. Das Geschäft mit dem sogenannten schwarzen Gold lockte auch Franzosen, Holländer und Briten nach Indien. Das Zeitalter des Kolonialismus begann. In den Straßen von Fort Kochi, dem historischen Viertel der Hafenstadt, trifft man Reisende aus aller Welt. Straßencafés und große schattenspendende Bäume schaffen ein mediterranes Flair. Die meisten Häuser der Kolonialoffiziere wurden in Hotels und Gaststätten umgewandelt und so vor dem Verfall gerettet. Nicht weit entfernt erstreckt sich das Bazarviertel, wo bis heute stämmige Träger pralle Säcke voll Pfeffer, Ingwer und Muskatnuss in die Lagerhäuser schleppen. Die jüdische Gemeinde, die von hier aus jahrhundertelang Handel führte, ist bis auf wenige Menschen nach Israel ausgewandert. Ihre kleine Synagoge jedoch, mehrmals von portugiesischen Soldaten niedergebrannt und geplündert, zieht Touristen aus Ost und West an. Zusammen mit der auf dem Festland gelegenen Schwesterstadt Ernakulam zählt Kochi mehr als 2 Millionen Einwohner, die größte Stadt in Kerala. Mit dem Gewürzhandel wurde die Stadt reich. Bis heute ist sie das kommerzielle Zentrum des kleinen Staates. Kochi ist auch ein Brennpunkt der Geschichte. Im Jahr 1503 errichteten die Portugiesen hier die erste europäische Kolonie in Asien. Gemeinsam mit einer Familie aus Bombay betrete ich einen weitläufigen, halb verwilderten Park, das Elefantencamp von Punatur-Kotta. Knorrige Mangobäume und mächtige Bambusstauden schaffen schon für sich eine romantische Atmosphäre, doch die Hauptattraktion hier sind mehrere Dutzend Elefanten, die mit dicken Eisenketten um die Hinterbeine unter hohen Bäumen stehen. Das Camp wird vom Hindu-Tempel in der nahen Stadt Guru Vayur unterhalten, einem der bekanntesten Pilgerzentren Keralas.
Hier leben 60 Elefanten, die dem Tempel gehören. Sie wurden von wohlhabenden Gläubigen sozusagen dem Gott Krishna gestiftet. Wir vermieten die Tiere für Feste und Prozessionen. Die Festsaison hat gerade begonnen. Sie dauert von November bis Mai. Natürlich sind die größten und prächtigsten Elefanten am meisten begehrt. Wir versteigern ihre Dienste. Das bringt viel Geld. Normalerweise beträgt die Miete pro Tag 100.000 Rupien. Aber manchmal zahlen die Leute auch das Doppelte.
Besucher können beim Rundgang durch das Camp den Pflegern, hier Mahout genannt, bei der Arbeit zuschauen und die Elefanten aus wenigen Metern Entfernung beobachten. Mit sichtlichem Genuss lässt sich ein mächtiger Bulle mit einem Wasserschlauch abspritzen. Gemächlich hebt er den Rüssel und öffnet sein Maul, damit das kühle Nass ihn erfrischt. Ein anderer hält mit dem Rüssel einen Palmwedel umklammert und kratzt sich damit den Rücken. Die meisten der gefangenen Elefanten schlenkern jedoch gelangweilt mit dem Rüssel und wedeln mit ihren großen Ohren. Für die meisten Mahouts, wie für unseren Führer Satya Palan, ist der Job eine Berufung.
22 years I am working with him. Just early morning I want to approach the elephant. Little far away I want to make little voice to him.
Ich arbeite jetzt seit 22 Jahren mit demselben Tier. Es hört auf den Namen Laxman. Jeden Morgen gehe ich als erstes zu ihm und begrüße ihn. Er antwortet mit einem leisen Grunzen. Dann füttere ich Laxman und führe ihn zum Baden. Bevor ich ihn wieder ankette, muss ich seinen Stellplatz sauber machen. Um 10 Uhr kann ich dann frühstücken gehen und mich zu Hause ausruhen. Um 3 Uhr nachmittags beginnt die Routine von neuem. Füttern, baden, sauber machen.
Immer wieder weist der leicht ergraute Satya Palan, der wie ein netter Onkel aussieht, darauf hin, dass die Elefanten im Camp im Grunde Wildtiere sind, die durchaus auch gefährlich werden können. Als Mahout müsse man im jahrelangen Bemühen das Vertrauen des Tieres erwerben. Letztendlich gehorche Laxman nur ihm, einen anderen Pfleger würde er nicht an sich heranlassen. Beim plötzlichen Tod seines Mahouts trauert ein Tier wochenlang und wird kaum etwas essen.
Well, it's a hard work and risk and dangerous, but one part is nice.
Ja, das Leben eines Mahout ist nicht leicht. Die Arbeit ist hart, sie birgt Risiken und Gefahren. Aber man wird auch entschädigt, nämlich durch die ehrliche und enge Freundschaft mit diesem mächtigen Tier. Elefanten sind nicht falsch und heimtückisch wie manche Menschen. Sie sind stets offen und ehrlich und sie geben Signale, wenn ihnen etwas nicht gefällt.
Satyapalan weiß von mehreren Fällen zu berichten, in denen Mahouts von ihren Schützlingen getötet wurden. Offenbar hätten sie die Signale des Tieres nicht verstanden oder falsch interpretiert, meint der erfahrene Pfleger. Mitunter brächen gestresste Elefanten aus religiösen Prozessionen aus und verwüsteten ganze Straßenzüge. Sein Vater, der mit Elefanten handelte, hätte ihm abgeraten, Mahout zu werden. Aber er, Satyapalan, habe darin seine Berufung erkannt. Seine eigenen Kinder sollten jedoch einen vernünftigen und weniger gefährlichen Beruf erlernen. Wenn alljährlich im November in der Tempelstadt Vaikom ein Fest zu Ehren der Gottheit Shiva stattfindet, werden die Straßen um das religiöse Zentrum des Ortes weiträumig abgesperrt. Zu Tausenden strömen fromme Hindus aus nah und fern in den ansonsten verschlafenen Ort. Nach dem Ablegen der Schuhe betrete ich den weiträumigen Innenhof des Tempels und stehe vor 5 prächtig geschmückten Elefanten. Eine ganze Armee von Pflegern und Mahouts präpariert die Tiere für die abendliche Prozession. Goldene Harnische werden den grauen Riesen auf die Stirn geschnallt, bunte Bommeln an Stoßzähnen und Schwanz befestigt, die Gesichter der Tiere mit bunten Ornamenten bemalt. Stundenlang stehen die Elefanten geduldig in der wabernden Menschenmenge, bis schließlich die Prozession beginnt. In mehreren Runden marschieren die Tiere um den ebenfalls reich geschmückten Tempel und tragen Statuen des Gottes Shiva und seiner Gefährten durch den Hof. Sie lassen sich dabei offenbar weder von brennenden Fackeln noch von lauten Feuerwerkskörpern irritieren, die zu Ehren der Gottheit explodieren. Die Gläubigen halten jedoch respektvoll Abstand zu den grauen Riesen, denn sie wissen, dass der Trubel um sie herum die Elefanten irritiert. Man kann nie wissen, ob nicht einer der grauen Riesen einmal die Geduld verliert. Vor der Kolonialzeit war Kerala in mehrere Fürstentümer unterteilt. Die mächtigsten Maharajas residierten in den 3 großen Hafenstädten Kolikot, Kochi und Thiruvananthapuram. Die großen Tempel legitimierten deren Macht und wurden dafür mit großen Ländereien belohnt, die ihnen stete Einnahmen garantierten. Bis auf den heutigen Tag leisten die Reichen und Mächtigen im Land ihren Göttern großzügige Spenden. Land, Immobilien, Gold, Edelsteine und Elefanten. Als im Juni 2011 eine richterliche Kommission im Vishnu-Tempel der Hauptstadt Thiruvananthapuram eine Inventur vornahm, stieß sie auf einen Schatz, der weltweit Schlagzeilen machte. In geheimnisvollen Kammern unter dem Heiligtum lagen antike Statuen, goldene Kronen, Diademe und Armreifen, Säcke voller historischer Münzen und Edelsteine. Allein der Materialwert des tonnenschweren Schatzes wird auf mehr als 17 Milliarden Euro geschätzt. Fortschrittliche Politiker und Intellektuelle fordern, das Vermögen zur Entwicklung des Landes und zur Beseitigung der Armut einzusetzen, aber die Priesterschaft erklärt den Schatz zum Besitz der Gottheit. Staatliche und religiöse Autoritäten streiten sich nun vor Gericht darum. Das Beispiel illustriert, wie eng Religion und Politik in Kerala bis auf den heutigen Tag verwoben sind. Geduldig erklärt Unikrishnan den Rhythmus einer Trommelmusik. Der mit 50er mit den freundlichen Augen ist Lehrer in Keralas prominenter Kunstakademie Kalamandalam nahe der Stadt Thrissur. Unikrishnan unterweist 14 Schüler im Spiel der Chenda, einer 15 Kilo schweren Holztrommel, die an einem Stoffband über die Schulter getragen und wegen ihres satten Klanges bei Festgemeinden sehr beliebt ist. Zu Übungszwecken wird jeder der verschiedenen Anschläge der Chenda mit einem einsilbigen Wort identifiziert.
In meinen Übungen variiere ich den Rhythmus ein wenig von Tag zu Tag. So können meine Schüler die Vielfalt der Rhythmen erlernen, die beim Kathakali-Tanz zum Einsatz kommen. Sie sehen beim Kathakali hauptsächlich den Körperausdruck und die Beinarbeit des Tänzers. und wir drücken die Gefühle der dargestellten Figuren mit der Trommel aus.
Give the feel for feel or atmosphere.
Kathakali heißt die bekannteste Form des klassischen Tanzes in Kerala. Die Aufführung mit mehreren Tänzern und Musikern stellt Szenen aus dem klassischen Epos Ramayana dar und zog sich früher eine ganze Nacht hin. Männliche und weibliche Darsteller, in farbenfrohe Kostüme mit weiten Röcken gekleidet, die Gesichter grell bunt geschminkt, wirbeln im Rhythmus der Trommeln über die Bühne, bringen Wut, Gier, Liebe und Zärtlichkeit zum Ausdruck. Die künstlerische Basis des Kathakali wird in der Kulturakademie Kalamandalam gepflegt.
Diese Akademie wurde vor rund 80 Jahren von einem unserer großen Dichter gegründet, um die traditionellen Künste zu bewahren und zu fördern. Heute unterrichten hier mehr als 100 Lehrkräfte, mehr als 500 Studenten. Jungen und Mädchen lernen gemeinsam die Formen des Kathakali: Schauspiel, Singen, Trommeln, Schminken.
Make-up, Suti.
Für die Schüler beginnt der Tag frühmorgens um 4:30 mit Übungen. Von 7:30 bis 9:00 haben sie Zeit, das tägliche Bad zu verrichten und in der Kantine zu frühstücken. Danach stehen weitere Übungen an, die sich bis zur Mittagszeit erstrecken. Am Nachmittag findet der übliche College-Unterricht mit Sprachen, Mathematik und Naturwissenschaften statt. Von 6 bis 8 Uhr abends werden Bühnenauftritte geprobt. Damit orientiert sich das Curriculum an althergebrachten indischen Lernformen. Das zweifellos harte Training ist jedoch mit einem hohen Prestigewert verbunden, betont der Trommellehrer Unikrishnan.
Nach der Ausbildung finden fast alle unsere Schüler eine Arbeit. Trommler und Tänzer treten bei religiösen Festen auf, städtische Theater und Tourismus bieten ebenfalls Beschäftigung. Während es früher nur ein paar hundert Künstler in Kerala gab, sind es heute mehr als 100.000. Sie genießen heute einen hohen Status, verdienen gutes Geld, und die Besten erhalten die Chance, in Europa und Amerika aufzutreten. Der Tourismus und das Fernsehen fördern ebenfalls unsere Kunst.
Mit gemächlichen 50 Stundenkilometern schaukelt der Zug durchs grüne Paradies. Mitten durch Reisfelder, Kokospalmenhaine, über breite Flüsse und romantische Kanäle, durch Dörfer, städtische Slums und Industriegebiete. Die Eisenbahn ist die angenehmste und erholsamste Art, Indien zu bereisen. Es wird ein guter Service geboten. Zeitungen und Kinderspielzeug, kalte und warme Speisen, Tee oder Kaffee, verkauft von fliegenden Händlern, die während der Fahrt die Waggons ablaufen und ihre Ware in musikalischem Singsang anpreisen. Mit ein wenig Glück kann man interessante Bekanntschaften schließen. Etwa mit einem Pensionär auf Pilgertour, Studenten auf dem Weg in die Heimat, einer Bäuerin aus einem nahen Dorf, die frisch geerntete Bananen und Mangos verkauft. So wird das Reisen zum Erlebnis. Ankunft in Kollikot, Hafenmetropole im Norden Keralas. Die meisten Reiseführer verlieren nur wenige Worte über diesen geschichtsträchtigen Ort. Umso mehr gilt es, hier die Schätze der Stadt selbst zu entdecken. Etwa das muslimisch dominierte historische Stadtviertel rund um die 600 Jahre alte Mishkal-Moschee, wo noch einige Holzhäuser stehen geblieben sind, damals wie heute bewohnt von Großfamilien mit Dutzenden von Angehörigen. Einige dieser Familien praktizieren bis heute eine Form des Matriarchats. Sie vererben den Familienbesitz nicht an ihre Söhne, sondern an die Töchter. Eine in der muslimischen Welt wohl beispiellose Tradition. Der Norden Keralas und damit die Stadt Kollikot stehen unter starkem muslimischen Einfluss. Viele Familien haben mindestens einen Angehörigen, der in den Boomstaaten am arabischen Golf arbeitet. Der gemeinsame Glaube erleichtert dort die Integration, schafft Vertrauen. Während Keralas Süden ausschließlich von hinduistischen Maharajas regiert wurde, herrschten in Kollikot muslimische Dynastien. So auch im Jahr 1498, als der Ort in die Geschichte einging. Damals landete als erster Europäer der portugiesische Seefahrer Vasco da Gama mit 7 Schiffen in dem Fischerdorf Kapat, nur wenige Kilometer nördlich der Stadt. Vasco da Gama hatte geschafft, was seinem Kollegen Kolumbus versagt blieb, den Seeweg nach Indien zu erkunden. Für Kerala, ja für ganz Indien, hatte diese Tat nachhaltige Konsequenzen, wie Prakash Manyapra, Herausgeber eines Tourismusmagazins in Kollikot, erläutert.
And Calicut, that time it was a small area. And but because of the trade connection.
Das Reich von Calicut war damals sehr klein, aber es verfügte über einen außerordentlich geschäftstüchtigen Herrscher, der sein Reich durch den Handel mit Gewürzen, Seide und Parfüm wohlhabend machte. Sein Titel lautete Samudri. In Englisch wurde daraus Samurin. Der Samurin hieß Vasco da Gama willkommen, räumte ihm zunächst jedoch keine Handelskonzession ein. Erst beim zweiten Besuch, 5 Jahre später, erhielt Vasco das Recht, Handel zu treiben. Die Portugiesen bauten dann mehrere Stützpunkte auf. Es folgten Holländer und Briten. Letztere konnten in Kerala leichter Fuß fassen, da die Portugiesen hier nicht sonderlich beliebt waren. Allmählich geriet Kerala, später ganz Indien, unter den Einfluss der europäischen Kolonialmächte.
That is the beginning of the colonial era in Kerala as well as in India.
Nach der Rückkehr in die Stadt unternehmen wir einen Spaziergang durch den Bazar. Hier duftet es nach Pfeffer, Zimt und Gelbwurz. Bärtige Träger balancieren prall gefüllte Säcke auf dem Kopf und deponieren sie in schummrigen Lagerhäusern. Ein Händler verweist stolz auf sein Sortiment schwarzen und weißen Pfeffers. Er erhalte Lieferungen aus allen Landesteilen, meint er strahlend, und gewährt uns einen Blick in einen Lagerraum, der bis halb unter die Decke mit Pfeffersäcken gefüllt ist. In den Nachbargassen wird mit Reis, Kokosnüssen, Trockenfrüchten und vielen anderen Köstlichkeiten gehandelt. Die Geschäfte finden quasi auf der Straße statt. Die Atmosphäre ist betont nüchtern und lässig. Nicht viel anders muss es hier vor 500 Jahren hergegangen sein, als die ersten Europäer nach einer strapaziösen Seereise ihre hölzernen Schiffe verließen und sich erkundigten, wo der beste Pfeffer wächst.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.